ARD Sounds.
Lange hat niemand hingeschaut. Und wenn Kinder mit extremen Erschöpfungszuständen, Schmerzen am ganzen Körper und schweren Konzentrationsschwierigkeiten beim Arzt auftauchten, dann hieß es im schlimmsten Fall sogar, keine Ahnung, du hast nichts Körperliches. Reiß dich zusammen, mach mal Sport, ich kann nichts finden. Doch dann kam die Pandemie und langsam wurde klar, manche Menschen werden nach einer Infektion nicht gesund, sondern entwickeln eine chronische Folgeerkrankung, auch Kinder und Jugendliche. Ihr hört Synapsen, den Podcast, der sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Gesundheit und Krankheit beschäftigt. In aller Tiefe und immer mit Blick für die Unwägbarkeiten, die den Weg zum Forschungsergebnis ausmachen. Ich bin Corinna Hennig. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD. Und wir melden uns heute mit einer Sonderfolge, also in etwas anderer Form als normalerweise. Long-Covid ist mittlerweile ja vielen hoffentlich ein Begriff. Doch den Zustand gibt es auch nach anderen Erregern. Und das kam lange vor Corona schon vor. Beim Epstein-Barr-Virus, nach bakteriellen Erkrankungen, aber auch nach Influenza. Weil Kinder allerdings bei vielen Infektionen viel seltener von schweren Verläufen betroffen sind, fallen sie in der Aufmerksamkeit immer wieder durchs Raster. Auch bei ME/CFS, dem chronischen Fatigue-Syndrom. Und bis heute ist es schwer, die Krankheit zu diagnostizieren und zu behandeln. Es gibt mehr als 200 Symptome, darunter vergleichsweise leichte wie Geruchs- und Geschmacksverlust, aber auch extreme Erschöpfungszustände oder auch solche wie das posturale Tachykardie-Syndrom, kurz POTS. Patienten mit POTS können oft praktisch nur liegen, weil ihr Herzschlag rapide in die Höhe schnellt, so wie sie aufstehen, was mit extremem Schwindel verbunden ist und ein normales Alltagsleben praktisch unmöglich macht. Die gute Nachricht bei Kindern, zumindest strukturell gesehen, ist: Für sie gibt es mittlerweile in Deutschland ein eigenes Versorgungsnetz, das Forschung und Behandlung bündeln soll und im ganzen Bundesgebiet Behandlungszentren miteinander verbindet. Wie gut das im Detail klappt, darauf kommen wir gleich auch zu sprechen. Denn einer, der in diesem Versorgungsnetz arbeitet und der einer der ersten in Deutschland war, die sich überhaupt mit Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt haben, ist der Kinderarzt und Kinderkardiologe Dr. Daniel Filser. Er war während der Pandemie am Universitätsklinikum in Jena und ist heute Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik am Amäus-Klinikum im bayerischen Neuburg. Das liegt ungefähr zwischen Ingolstadt und Augsburg. Dort leitet er die Ambulanz für postinfektiöse Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Hallo Herr Filser, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Hennig.
Herr Filser, ich würde gerne mit den Zahlen einsteigen. Einmal gucken, wie viele Kinder und Jugendliche überhaupt betroffen sind von Long-Covid und ME/CFS. Lange gab es ja keine belastbaren konkreten Zahlen. Das war generell schwierig zu ermitteln, auch weil die Dunkelziffer hoch war. Und dann wusste man in Bezug auf Covid auch gar nicht, wie viele Kinder wann überhaupt schon infiziert waren. Und wenn wir jetzt den Blick weiten auf ME/CFS nach anderen Erregern, wird es noch schwieriger. Ich würde es trotzdem gern versuchen. Was weiß man mittlerweile, wie häufig kommen diese beiden Erkrankungen vor?
Also immer noch nicht so wahnsinnig viel. Es ist, finde ich, schon noch relativ unbefriedigend. Mhm. Ich habe gerade in einem Review gelesen, dass von weltweit 36% gesprochen hat. Das waren aber alle Infizierten mit dem Fokus auf Erwachsenen gewesen, was ich irrsinnig hoch finde. Mhm. Und da sieht man, das waren Auswertungen aus, also wieder eine Review-Auswertungen aus Studien aus der ganzen Welt gewesen. Wenn wir uns mal auf Kinder konzentrieren, gibt es dort Berichte, die so zwischen 0,8% und auch hier wieder nach oben ziemlich weit liegen. Mhm. Die größeren Studien mit Kontrollkollektiven und vor allen Dingen auch die Studien aus Ländern, die das ziemlich gut machen, haben sich dann doch irgendwo auf den unteren Prozentbereich eingeschossen. Also so 1%, vielleicht etwas drunter, wenn es um das Thema Long-Covid geht. Und dann kommen zu einem gewissen Prozentsatz auch noch andere Infektionen dazu. Auf Deutschland hochgerechnet denke ich, wir müssen auf jeden Fall mit mehr als 10.000 Patienten und Patientinnen rechnen. Und wenn man nur die einbezieht, die schwerer betroffen sind, also die auch wirklich eine Einschränkung der alltäglichen Funktionsfähigkeit haben, dann würde ich denken, dass wir knapp unter den 100.000 bleiben. Ja, ich muss zugeben, es sind keine wahnsinnig belastbaren Zahlen, auf die ich mich da berufen kann, gerade für Deutschland nicht.
Das heißt, zwischen 10.000 und 100.000, das ist eine irrsinnige Spanne, also nichts Genaues weiß man nicht.
Ja, genau. Also es ist so die Spanne, in der ich agieren würde. Ich bin mir sehr sicher, dass es mehr als 10.000 sind. Mhm. Also das ist eine Zahl. Davon weniger auszugehen, das würde heißen, dass man jegliche Literatur ignorieren würde.
Aber es könnten auch bis zu 100.000 sein.
Ja, genau. Also ich würde sogar, also wie gesagt, die 10.000 sind es sicher. Ich denke, wir bewegen uns eher auf mehr als 50.000 bis zu 100.000 Patienten
und Patientinnen. Jetzt sprechen wir hier ja trotzdem noch von einem ziemlich breiten Krankheitsspektrum. Wie viele von dieser Wagenzahl von Kindern und Jugendlichen sind denn vermutlich wirklich schwer betroffen, also massiv krank und beeinträchtigt, haben ME/CFS, das schwere Erschöpfungssyndrom?
Ja, also die schwer betroffenen Long-Covid-Fälle würde ich da benennen. Und schwerer betroffen insofern, als dass das nicht nur ein Symptom ist, das dann nach 3 Monaten auch wieder weg ist, sondern dass das mehrere Symptome sind. Mhm. Damit ist noch nicht das Kriterium ME/CFS erfüllt. Mhm. Da würde ich auf vielleicht 10% der Zahlen runtergehen. Also wenn man die obere Grenze nehmen möchte, dass wir sagen 100.000, 150.000, dann ist das nochmal dieser wirklich aber schwerst Betroffenen mit Bettlägerigkeit, mit eigentlich keinem Schulbesuch mehr, mit also dieser erheblichen Einschränkung der Alltagsfähigkeit. Das ist nur ein Teil der Patienten, die wie ich unter Long-Covid verstehen würde.
Das zeigt aber, wie vorsichtig Sie mit den Zahlen umgehen, dass es nach wie vor schwierig ist und sich dadurch auch erklärt, warum zum Beispiel Patienten, Betroffenenverbände, Selbsthilfegruppen oft höhere Zahlen zitieren und die aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, aber man es eben nicht so richtig festmachen kann. Richtig?
Genau so ist es. Wir beschäftigen uns ja gerade auch in der Leitlinie für Kinder ganz stark mit dem Thema. Und wir haben uns auch dort nicht getraut, wirklich konkrete Zahlen zu nennen, weil die einfach nicht belastbar genug sind. Das heißt, ja, die Dunkelziffer ist hoch. Ich verstehe das Argument, wenn die betroffenen Organisationen sagen, naja, aber die kommen ja gar nicht in die Betreuung, weil die haben ja gar keine Betreuung. Und in Deutschland sind wir halt von der Systematik her nicht gut genug, was jetzt Prävalenzstudien angeht. Mhm. Die einfache Verschlüsselung durch den Hausarzt ist schwierig, wenn man nur das nimmt. Auch die Diagnose ist einfach schwierig. Mhm. Ja, und das erschwert natürlich die Erfassung.
Sehen Sie denn da ein bisschen Land, dass wir da mal irgendwann bessere Zahlen bekommen, auch durch die großen Gesundheitsstudien vom RKI, die jetzt angestoßen wurden?
Ich glaube, wir werden das zunehmend eingrenzen können, ja. Aber es wird immer, glaube ich, ein Faktor 10 stehen bleiben mit der Unsicherheit, ne, der sich vielleicht ein bisschen nach oben oder unten verschiebt. Aber auf ganz genaue Zahlen, so wie wir das zum Beispiel beim Diabetes mellitus können, da wissen wir haben irgendwo zwischen 35.000 und 40.000 Kinder und Jugendliche, die sehr, sehr genau gemonitort werden können, auch weil die Diagnose einfach sehr präzise stellbar ist. Mhm. Und diese Präzision werden wir nie erreichen.
Wenn wir jetzt konkret auf Long-Covid gucken und mal kurz ME/CFS nach anderen Erregern außen vor lassen, wie hat sich die Zahl eigentlich entwickelt so zum Ende der Pandemie hin? Wir hatten ja mit den Omikron-Varianten des Virus insgesamt mildere Verläufe, aber auch eine massive Zunahme von Infektionen. Hat das Long-Covid-Risiko für die einzelnen Patienten und Patientinnen mit den letzten Varianten zugenommen oder hat es sich abgeschwächt?
Ich glaube, das kann man ganz gut sagen, dass es sich abgeschwächt hat. Mhm. Also natürlich ist der Effekt mehr Infektionen, damit mehr potenzielle Long-Covid-Fälle dadurch nahezu aufgefressen. Aber wenn man den Einzelfall betrachtet, dann waren die ursprünglichen Varianten, was das Auslösen von Long-Covid angeht, potenter als jetzt die Omikron-Variante.
Mhm. Sie haben es eben schon selber angedeutet, dass die Selbsthilfegruppen, die PatientenvertreterInnen sagen, viele werden ja gar nicht sichtbar, die Dunkelziffer ist so groß. Ist das immer noch so eine Versorgungslücke, dass die auf Wartelisten sitzen und gar nicht in den Versuch, die Daten zu erfassen, eingehen?
Also ich beziehe mich jetzt mal wirklich nur auf Kinder, ne? Weil ich glaube, wir haben für Kinder eine bessere Situation als für Erwachsene. Und das ist vor allen Dingen durch dieses große PetNet-Projekt bedingt, das das Bundesministerium für Gesundheit angestoßen hat, dass es zumindest eine bundesweite Versorgung gibt, eine Anlaufstelle, die aber sicherlich nicht ausreicht. Also wenn man sich die Kapazitäten überlegt, dass es jetzt in so einem großen Bundesland wie Bayern gibt es 4 Anlaufstellen, in anderen Bundesländern wie jetzt Thüringen zum Beispiel gibt es genau eine. Und die wird nicht ganz ausreichen, um den Bedarf zu decken. Das ist völlig klar, so dass wir auch dort eigentlich nur die, ja, ich würde sagen, schwereren Betroffenen sehen können, weil die Schwerstbetroffenen finden uns auch wieder nicht. Die sind ja teilweise gar nicht in der Lage, diese Zentren aufzusuchen.
Weil die einen langen Anfahrtsweg haben und zu belastet sind dadurch.
Genau, ne, weil sie sagen, sie schaffen das einfach nicht von der Kraft her, oder sie fürchten das Risiko, dass es durch diese Anstrengung zu einer anhaltenden Verschlechterung kommt. Und das heißt, wir sehen sicherlich nicht die leichteren Fälle und wir sehen die ganz schweren Fälle eigentlich nicht in diesen Zentren, sondern wir sehen so einen Zwischenteil, der gerade eben noch belastbar genug ist, um dort aufzutauchen.
Sie haben jetzt das PetNet schon erwähnt. Das ist im vergangenen Jahr installiert worden sozusagen, ja, und ist ein Zusammenschluss von 65 Kliniken und Forschungsinstituten. Und Sie haben diese Versorgungszentren gerade erwähnt. Das sind 20. Funktioniert das auch gut mit den Anfahrtswegen, dass da wirklich so eine regionale Abdeckung da ist, dass die Erreichbarkeit sozusagen sichergestellt ist?
Es gibt eine Webseite von uns, petnet-longcovid.de, dort sind diese Zentren eingetragen. Man sieht schon, dass es Zentren gibt, wo jetzt die Wege kürzer sind und welche, die länger sind. Aber das ist in Flächenländern eben so. Nordrhein-Westfalen hat natürlich mehr Zentren und die liegen enger beisammen, weil da ganz viele Menschen wohnen. Und dann gibt es Bereiche, da wohnen eben weniger Menschen und die haben längere Anfahrtswege. Das ist immer das Problem an Zentren, dass die Erreichbarkeit, also die unmittelbare, damit nicht gegeben ist. Dafür ist der Primärbetreuer, der Kinderarzt da für die unmittelbare Betreuung. Wir können, ja, kurze Wege werden nie realisierbar sein.
Haben Sie einen Überblick darüber, wie denn die Versorgungssituation ist? Also sprich, wie lange Wartelisten in den Zentren sind? Hat das tatsächlich, weil Sie sagen so optimistisch, das hat die Lage für Kinder im Vergleich zu Erwachsenen entscheidend verbessert. Dazu gehört natürlich auch, dass man möglichst schnell dann auch tatsächlich in die Diagnose kommt und womöglich in die Therapie.
Konkret kann ich das für unser Zentrum sagen. In Neuburg hatten wir bis vor 3 Monaten ungefähr 4-5 Wochen Wartezeit. Jetzt hat es sich gerade ein bisschen aufgestaut. Jetzt sind wir bei 2 Monaten. Das ist nicht wirklich die Definition von zeitnah. Auf der anderen Seite, für Patienten, die gar keine Betreuung hatten bisher, oder wenn man auch die Spezialambulanzen von Universitäten bei anderen Erkrankungen, sei es jetzt Lunge oder Herz betrachtet, die ein halbes Jahr sind, oder in unserem SPZ haben wir ansonsten eigentlich Wartezeiten, die locker über 6-7 Monate liegen bis hin zu einem Jahr. Ist das immer noch okay? Also ich weiß, dass das frustrierend ist, aber wir können ja nur mit den Ressourcen arbeiten, die wir haben. Ja, also das macht uns alle unzufrieden. Wir würden am liebsten jeden, der anruft, sagen, komm morgen vorbei. Oder noch besser, wir kommen vorbei. Aber das ist halt nicht realisierbar.
Sie haben die Kinderärzte eben schon erwähnt, die trotzdem für manche Fälle nach wie vor der erste und vielleicht auch sogar der einzige Ansprechpartner sein bleiben müssen, was die Versorgung angeht. Was kann denn das Netzwerk da ausrichten, um diese niedergelassenen Ärzte stärker einzubinden und fortzubilden? Viele Patientinnen und deren Familien klagen ja darüber, dass sie nach wie vor auf viel Unkenntnis in den Praxen treffen, was das Krankheitsbild angeht. Wo stehen wir da?
Ja, also der BVKJ, also der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die Niedergelassenen sind bei dem Projekt als Partner mit im Boot und das war uns auch ganz wichtig. Es kann nur so funktionieren, dass der erste Ansprechpartner der Kinderarzt ist, der jetzt guckt, was kann er selber klären und schaut, wann hat er eine Grenze erreicht, die er aufgrund der natürlich viel weniger Zeitslot pro Patient, wo kann er nicht mehr helfen, wo braucht er selber Hilfe? Und dafür wären wir dann da. Also der primäre Ansprechpartner ist immer der Kinderarzt, der sortieren muss. Der BVKJ hat Informationsveranstaltungen abgehalten, hat Informationsmaterial auf seine Webseite geladen, an seine Mitglieder rumgeschickt. Auch auf unserer Webseite gibt es Informationsmaterial zum Download für Patienten und auch für Ärzte. Wir versuchen, über die Kongresse Wissen weiter zu vermitteln. Ja, und es dauert natürlich ein bisschen. Also Long-Covid ist unter einem enormen Brennglas. Gefühlt wissen die Patienten mehr von den Forschungen als ich. Wenn die zu mir kommen, werden mir manchmal Artikel vorgelegt, die seit 2 Tagen online sind. Und dann werde ich angeguckt, warum ich den noch nicht kenne und darauf nicht Bezug nehmen kann. Also, und das kann man natürlich nicht vom Kinderarzt erwarten. Der hat ja unfassbar viel zu betreuen an verschiedensten Erkrankungen und hat vielleicht nur in Anführungszeichen 1, 2 oder 3 Long-Covid-Patienten. Dass der dort nicht auf dem gleichen Stand sein kann, das muss man in gewisser Weise auch akzeptieren.
Aber wenn Sie jetzt den Informationsstand ansprechen, also zum einen muss man ja auch den Kinderärzten und Ärztinnen zugutehalten, dass diese Diagnose wahnsinnig aufwendig ist, dass man das überhaupt erstmal leisten können muss und dann offen dafür sein muss und aber auch das Wissen haben. Ist es bei MECFS, das jetzt nicht in Verbindung mit Covid steht, ist das da auch schon so? Also wenn die Ärztin jetzt zum Beispiel als erstes fragt, wann war denn deine letzte Corona-Infektion? Weil wir können ja davon ausgehen, dass eigentlich fast alle Kinder das mittlerweile hatten und die sagen, nö, da war nichts, dass sie dann auch andere Erreger auf dem Zettel hat für MECFS. Ist das auch besser geworden?
Ja, wir versuchen uns auch in der Leitlinie komplett zu lösen von Covid als Trigger. Ja, wir versuchen immer mehr zu sagen, dass wir von postakuten Syndromen sprechen, postakuten Infektionssyndromen, also PEIS. Man kann auch noch diskutieren, inwiefern auch Impfungen damit reinzählen und sowas auslösen können. Und wir versuchen uns also von dem ursprünglichen Trigger etwas zu lösen und mehr die Symptome in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wenn du diese Sammlung aus Symptomen hast und findest nicht irgendeine andere Erklärung dafür im Sinne einer rheumatischen Erkrankung oder einer onkologischen Erkrankung, dann zieh das doch bitte in Betracht.
Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort genannt, das ich schon auf meinem imaginären Zettel hin und her geschoben habe. Weiß man, welche Rolle Post-Vac bei Kindern spielt? Auch das ist ja ein Thema, was man in der Kommunikation vorsichtig anfassen muss, weil das in der Gesellschaft oft überschätzt wird. Aber es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Also es gibt diese Fälle, wo durch die Impfung so ein Krankheitsbild ausgelöst wird.
Also meine ganz persönliche Meinung ist, ich gebe ja die Impfung mit der Idee, ich möchte einen Immuneffekt erzeugen. Ich möchte ja im Körper eine Reaktion erzeugen.
Damit er gegen das Virus gewappnet ist.
Genau. Also warum soll denn die Reaktion nicht auch so ausfallen können, dass die Long-Covid ausgelöst wird? Ich halte das für wahrscheinlich, dass das möglich ist. Also dass es das gibt, das Post-Vac-Syndrom. Worauf ich bestehen würde wollen, ist, dass die Häufigkeiten andere sind. Also, dass wir vielleicht sogar eher eine Überwahrnehmung haben. Die meisten Berichte der ganzen Welt kommen aus Deutschland. Also wir haben in Deutschland mehr solche Fälle berichtet als die ganze Welt zusammen. Aber wie gesagt, ich halte den Mechanismus für sehr, sehr wahrscheinlich und ich finde, man sollte das nicht ignorieren und in Betracht ziehen. Und auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass gerade aus den USA diese großen Studien, die da jetzt durchgeführt wurden, mit mehreren 100.000 Teilnehmern, wo Gesundheitsdaten ausgewertet wurden, immer wieder diskutiert wird und auch gut gezeigt werden konnte, dass nach Impfung Long-Covid seltener auftritt und dass immer wieder diskutiert wird, ob nicht Long-Covid ausreicht als Impfindikation. Also zu sagen, lasst uns auch Kinder schützen vor Long-Covid, lasst sie uns impfen. Das wird immer wieder in den Journalen und Artikeln diskutiert, die diese großen Studien jetzt produziert haben.
Ist das plausibel für Sie, weil die Impfung ja nun mal die seltenen, schwereren Covid-Verläufe auch bei Kindern zurückdrängen oder verhindern kann, dass dadurch auch das Long-Covid-Risiko sinkt?
Das kommt aus den Studien gut raus. Der essentielle Vorteil der Verhinderung von Long-Covid ist vor allen Dingen die Verhinderung oder Reduktion des Risikos der Infektion. Weniger, dass das Immunsystem anders reagiert, sondern wirklich die reine Verhinderung einer manifesten Infektion. Das ist der Haupteffekt der Impfung. Ich glaube, dass auch Anfang dieses Jahres ein relativ großes Ergebnis dieser Recover-Studien rausgekommen, die genau das untersucht haben und auch geschaut haben, was machen Impfungen und was machen Zweitinfektionen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das dort auch so festgestellt wurde.
Kurz zur Erklärung, Recover ist eine große Long-Covid-Initiative der US-Gesundheitsbehörde mit über 1 Milliarde Dollar Budget, meine ich. Und in einem Studienarm wird auch eine große Kohorte von Kindern und Jugendlichen untersucht. Es gibt unter anderem eine Veröffentlichung mit Daten von mehr als 5000 jungen Patientinnen. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Bevor wir das Thema abschließen, noch einmal zu diesem Post-Vac-Syndrom zurück. Sehen Sie denn solche Fälle auch? Sie haben jetzt sehr vorsichtig gesagt, Sie halten das für plausibel, dass es das gibt und dass es aber zahlenmäßig viel, viel geringer ist. Aber haben Sie hin und wieder auch bei Kindern solche Fälle?
Ich habe 1 oder 2 Patienten gesehen, wo das so war, was ich auch nachvollziehen könnte, wo der zeitliche Zusammenhang da ist zu Symptomen, wo ich das letzten Endes auch die Diagnose gestellt habe. Es ist bei meinen Patienten eine Minderheit gewesen, Aber was ich auch ganz klar sagen möchte, wir sind offen für diese Patienten, auch in PetNet. Mhm. Also wir beschäftigen uns auch mit den Patienten. Auch PetNet ist offen, was den Trigger angeht. Das heißt, wir nehmen auch Patienten dort, die nicht klar eine Assoziation zu einer Corona-Infektion hatten, was ja auch gar nicht mehr gut nachvollziehbar ist. Also wir sind ja raus aus dieser Zeit, wo wir getestet haben. Mhm. Das war der große Vorteil meines Kollektivs in Jena am Anfang gewesen, dass wir ganz genau wussten, wann war die Infektion, dass die bestätigt war, in der Regel mit einer PCR. Und dass wir ganz genau sagen konnten, das ist der zeitliche Zusammenhang, das ist der Verlauf. So lange ist das Ganze. Und das ist ja heute eher nicht mehr der Fall.
Das macht natürlich auch die Diagnostik nicht unbedingt einfacher. Lassen Sie uns doch, nachdem wir jetzt lange über Versorgung und verschiedene Trigger gesprochen haben, mal auf das Krankheitsbild gucken und auf die Symptomatiken. Wir wissen bei Erwachsenen wie bei Kindern und Jugendlichen, es gibt mehr als 200 verschiedene Symptome, ein extrem breites Krankheitsbild. Unterscheiden sich Long-Covid und ME/CFS bei Kindern und Jugendlichen von der Erkrankung bei Erwachsenen, insbesondere was so Leitsymptome angeht?
Also was man, glaube ich, unterscheiden muss, ist prä- und postpubertär. Mhm. Präpubertär, das heißt, bei kleinen Kindern unter 10 Jahren ist es eine Rarität, sehen wir sehr selten. Das heißt, innerhalb des pädiatrischen Kollektivs, das ja bis zum 18. Lebensjahr geht, steigt das Risiko für Long-Covid mit dem Lebensalter. Mhm. Das kann man ganz gut festhalten. Postpubertär sehen wir dann auch bei unseren Patienten diese typische Wendigkeit hin zu Mädchen, also dass wir mehr weibliche Patienten als männliche Patienten haben. Das ist bei den Präpubertären etwas anders. Das ist eigentlich ausgeglichen. Und ich glaube, dass dann postpubertär, also bei den Teenagern, dass das doch sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was auch die Erwachsenen haben und beschreiben, weshalb wir uns auch oft orientieren, wenn es um immunologische Faktoren geht oder um Therapieansätze, dann gucken wir schon viel auf das, was von den Erwachsenen kommt.
Das heißt aber auch, was die schweren Fälle angeht, so eine Hauptsymptomatik ist eine Belastungsintoleranz, also dass die kleinsten Belastungen zum Crash führen können, die sogenannte postexertionelle Malaise?
Also das Hauptsymptom bei meinen Patienten ist vor allen Dingen Fatigue. Mhm. Fatigue im Sinne von einer reduzierten Belastbarkeit. Und das ist auch so ein kleines bisschen unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel Leistungssportler, die noch in die Schule gehen und auch sagen, ja, also in der Schule, das geht alles, aber ich kann meine Leistung nicht mehr beim Sport bringen. Mhm. Da ist eine erhebliche Einschränkung, wenn Sie einen Schwimmer haben oder einen Sprinter, der weiß ganz genau, welche Zeiten er eigentlich konnte. Und wenn er die nicht mehr erreicht, dann hat er auch eine Form von Long-Covid, auch wenn es nicht die schwerste Form ist. Und diese Form dieser Fatigue, also der Belastungsstörung, die ist das, was wir am häufigsten sehen. Diese ganz spezifische postexertionelle Malaise, die, wo ja typisch ist, dass eben nach einem Belastungstrigger in der Regel eine kurze Pause folgt und dann ein Crash mit einer erheblichen Verschlechterung. Das ist etwas seltener und das ist ein Kriterium, das wir dann wieder bei ME/CFS vor allen Dingen sehen.
Das gibt mir Gelegenheit, auf einen anderen Podcast hinzuweisen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir hier rein aus medizinischer und Forschungsperspektive reden. Aber unsere Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk haben eine wirklich hörenswerte Podcast-Folge gemacht, in der sie eine betroffene Familie durch ihren Alltag begleitet haben. Auch da kommt übrigens Daniel Filser zu Wort, ganz zufällige Überschneidung. Aber vor allem, wir hören eben, wie es schwerst betroffenen Patientinnen und deren Angehörigen ergeht. Wenn jede Kraft fehlt, Ellis Leben mit Post-Covid und ME/CFS heißt die Folge, zu hören im Podcast Mein kleiner Arztkoffer in der ARD Sounds App. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Zurück zu Ihnen, Herr Filser. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei der Frage, woher kommt das alles? Sie haben ja selbst gemeinsam mit KollegInnen unter anderem aus Jena und Magdeburg eine Studie veröffentlicht, in der Sie sich so Krankheitsmechanismen in, ich würde mal sagen, großer diagnostischer Tiefe angeguckt haben und haben versucht, so Subtypen zu bilden. Also vereinfacht gesagt zu sortieren, was passiert da bei den Kindern und woran könnte das liegen? Sie hatten 74 Kranke und eine Kontrollgruppe von 27 Kindern und Jugendlichen ohne Long-Covid. Das ging es jetzt ja explizit um Long-Covid. Und haben sich da alles Mögliche angeguckt. Stoffwechsel, Herz- und Lungenfunktion, Blutwerte, Entzündungsreaktion, Blutgerinnung und so weiter. Was für Gemeinsamkeiten bzw. Auffälligkeiten haben Sie denn gefunden?
Also wir haben in unserem Kollektiv tatsächlich keine Organschäden gehabt. Keine Herzschäden im Sinne von einer schlechten Funktion. Mhm. Ich muss das Thema Blutdruck so ein bisschen außen vor lassen. Dort hatten wir zwar leicht erhöhte Blutdruckwerte, aber da waren wir uns nicht sicher genug, ob das nicht durch Setting bedingt war, das sehr anstrengend war. Wir haben die ganze Diagnostik an einem Tag quasi durchgeprügelt. Mhm. Das sage ich deswegen, weil es in diesen großen Studien aus den USA schon den Hinweis darauf gibt, dass wir immer mal wieder erhöhte Blutdruckwerte finden. Mhm. Wir haben viel Auffälligkeiten gesehen, was so Verarbeitungsgeschwindigkeit angeht. Also Brain Fog war ein ganz wesentlicher Teil der Symptome, aber keine Hinweise dafür, dass das organisch bedingt ist. Und das ist aber auch genau das, was uns eigentlich als Kliniker das Leben so schwer macht, dass alles das, was wir abgenommen haben und was wir untersucht haben, von der Lungenfunktion über die Herzfunktion, über die ganzen Blutwerte, immer irgendwo im Rahmen des Normalen agierte. Mhm. Und dass irgendwelche Effekte und Signale erst gekommen sind, wenn man das dann genauer analysiert und in irgendwelche Regressionsanalysen geht.
Also statistische Verfahren, mit denen man betrachtet, wie stark ein oder mehrere Faktoren mit Symptomen zusammenhängen und wie sie miteinander interagieren, in wesentlich größerer Komplexität sozusagen, was die Einflüsse miteinander und untereinander angeht.
Ja, das ist quasi für mich als Kliniker nicht verwertbar, um zu sagen, wenn ich das finde, dann ist das die Diagnose. Und das war eigentlich das Ziel, mit dem wir angetreten sind. Das war das, was wir wollten. Wir wollten einen Biomarker, den wir hernehmen können und sagen können, wenn ihr das findet, dann ist es Long-Covid. Mhm. Und das haben wir nicht geschafft, das muss man ganz klar sagen.
Mhm. Sie haben aber trotzdem auch ganz konkret feststellen können, dass das Epstein-Barr-Virus eine Rolle spielt, also EBV, der Auslöser für pfeifersches Drüsenfieber unter anderem. Welche Rolle genau?
Also was oft berichtet wurde, ist, dass oder auch immer wieder vermutet wird, dass eine Reaktivierung von EBV oder von Herpesviren mit zum Krankheitsgeschehen teilnimmt. Mhm. Dass also quasi der initiale Trigger, Corona oder auch eine andere Erkrankung, dazu führt, dass EBV reaktiviert wird und diese Reaktivierung dann eigentlich verantwortlich ist für die ganzen Symptome. Das haben wir bei unseren Patienten nicht gefunden. Aber wir haben ein unterschiedliches Verhalten des Immunsystems gefunden, je nachdem, ob die Patienten mit EBV vorher Kontakt hatten oder nicht. Was schon auch wieder darauf hindeutet, dass eben EBV irgendwo eine Rolle spielt oder beziehungsweise dass die Art, wie EBV mit dem Immunsystem agiert. Ja, und das ist was wir wirklich schon länger wissen, auch im Zusammenhang mit zum Beispiel onkologischen Erkrankungen, dass sobald wir das Immunsystem irgendwie angreifen, supprimieren, dann sucht das EBV immer irgendwie seine Chance, aktiv zu werden und Probleme zu machen. Mhm. Ja, und so würde ich unsere Ergebnisse auch werten. Also es gibt einen Zusammenhang zu EBV. Wir finden bei unseren Long-Covid-Patienten ein anderes Verhalten als bei der Kontrollgruppe. Ja? Mhm. Also so würde ich das vielleicht zusammenfassen.
Das heißt, könnte man vereinfacht sagen, weil diese EBV-Infektion, die ja oft im Kinder- und Jugendalter bei vielen passiert, das Immunsystem so ein bisschen vorprägt, kann man das so sagen?
Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Also unsere Studie gibt es nicht her, irgendwelche Kausalitäten zu ziehen. Das ist ja immer so ein kleines bisschen das Problem. Ja? Wir haben Dinge gefunden, die wir beschreiben. Wir überlegen uns, in welchem Zusammenhang könnten die stehen. Aber ich kann da wirklich keine Kausalität daraus ziehen.
Sie haben schon gesagt, postpubertär ähnelt das sehr dem Erwachsenenbild. Würden Sie jetzt einen Strich drunter machen und sagen, das ist trotzdem noch sehr Kinder- und Jugendlichen-spezifisch, weil Sie diese Probandengruppe angeguckt haben? Oder können das Mechanismen sein, die so ähnlich auch bei Erwachsenen dann greifen?
Ich denke, dass das ähnlich ist wie bei Erwachsenen. Auch mhm. deswegen, weil wir ja auch von den Erwachsenenstudien immer wieder sehen, dass EBV aufpoppt in irgendeinem Zusammenhang. Mhm. Also das kann ich jetzt aus unseren Studienergebnissen natürlich nicht ableiten. Ja. Wir haben Kinder untersucht. Insofern haben wir das jetzt auch als Kindermechanismus erstmal beschrieben. Mhm. Aber ich denke, dass das schon etwas ist, was man auch bei den Erwachsenen überprüfen kann mhm. und vielleicht sollte.
Sie haben schon gesagt, was Ihr Ziel war, was Sie nicht erreichen konnten. Also zu sagen, wunderbar, jetzt haben wir hier einen Biomarker. Das wäre ja ein Riesenschritt gewesen für die Diagnostik und möglicherweise dann eben auch für die Therapie. Trotzdem, was nützt das Ergebnis? Es ist ja nicht egal. Sie haben es ja publiziert. Es ist ein akademisches Interesse sozusagen. Aber wo könnte der Weg hingehen? Was für Optionen vielleicht für Früherkennung, für Therapien könnte man vielleicht, wenn sich bestimmte Dinge in großen Kohorten bestätigen, daraus ableiten? Wie könnte das aussehen?
Also wir haben zum Beispiel auch einen protektiven Zusammenhang mit etwas höheren Spiegeln von Vitamin B1 gefunden. Mhm. Und das wäre also eine Sache, die man sich überlegen könnte, ob man versucht, Vitamin B1-Spiegel eher im oberen Bereich zu halten. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob das klug ist, das jetzt so zu sagen, weil wir bei vielen Patienten eher das Problem haben, dass die zu viel Dinge einwerfen, mhm, und dass wir oft Sachen abwerfen müssen, weil sie fast schon toxische Spiegel haben. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den man sich überlegen könnte.
Also viele nehmen ja ohnehin schon Nahrungsergänzungsmittel, aber das heißt, ganz eventuell wäre es das wert, dass man sich den Vitamin B1-Spiegel mal gezielt anguckt bei den Patientinnen. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt ja schon ganz verschiedene Therapieansätze, die hoffnungsvoll gestartet sind und sich in größeren Datenmengen angeguckt, dann aber nicht als wirkungsvoll erwiesen haben.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon etliche Medikamente und Verfahren geprüft, wo man sagen muss, zum Beispiel bei der Immunapherese, dass die nicht sehr positiv aussehen, Stand jetzt. Und wo man sich aber fragen muss, haben wir denn wirklich die richtigen Patienten dort eingeschlossen? Mhm. Weil wovon wir uns komplett verabschieden können, ist, dass das irgendwie eine gemeinsame Entität ist und alles das Gleiche ist. Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier in einem höchst individuellen Regime sind und dass man sehr, sehr, sehr genau die Gruppen selektionieren muss, wenn man eben prüfen möchte, ob irgendeine Form von Therapie hilft. Und wenn wir alle in einen Topf schmeißen, dann werden wir, glaube ich, egal was wir machen, immer das gleiche Ergebnis rausbekommen. Nämlich einigen hilft, anderen nicht und bei einigen wird es schlechter.
Mhm. Immunapherese haben Sie gerade schon erwähnt. Das ist eine Form von Blutwäsche, kann man, glaube ich, sagen, wo Autoantikörper gewissermaßen herausgewaschen werden bei den Patientinnen, bei denen man davon ausgeht, dass eine Art Autoimmunreaktion hinter der Erkrankung steckt. Immunadsorption ist ein anderer Begriff dafür. Galt lange als großer Hoffnungsträger. Nun hat es aber gerade erst auf einer großen MECFS-Konferenz erste Daten dazu aus einer Studie der Charité in Berlin gegeben, die aber noch nicht veröffentlicht wurden. Damit sind wir schon beim Stichwort. Es gibt ja ganz verschiedene Krankheitsmechanismen, die diskutiert werden. Also ähnlich wie eine Autoimmunerkrankung, dass sich das Immunsystem sozusagen gegen den eigenen Körper richtet. Oder das Virus bleibt im Körper. Oder auch es werden unkontrollierte Histamine ausgeschüttet, sodass die Ernährung ein Schlüssel sein könnte. Was für Mechanismen spielen da überhaupt eine Rolle bei Kindern und Jugendlichen, soweit man das weiß, in aller Vorsicht?
Tatsächlich werden die gleichen diskutiert wie bei den Erwachsenen. Mhm. Diese mechanistischen Überlegungen kommen auch überwiegend aus der Erwachsenenwelt und die können wir letztendlich genauso bestätigen an unseren Patienten. Mhm. Das heißt, ich glaube, die meisten von uns, die sich damit beschäftigen, sind relativ sicher, dass das Immunsystem irgendwie eine zentrale Rolle spielt und dass es gewisse Sachen triggert, ob das dann in Richtung Autoimmunität geht oder ob irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dann eine Gefäßentzündung verursachen und dadurch eine endotheliale Dysregulation, also eine Fehlregulation von Gefäßen, die das Blut nicht dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Das ist, glaube ich, was, wo wir uns relativ sicher sind, was ja auch Sinn macht, weil wir irgendwie von einem infektiologischen Trigger sprechen und natürlich ist unser Immunsystem das System, das sich damit auseinandersetzen muss. Mhm. Ja, und deswegen ist das schon relativ dominant. Und dann so Überlegungen wie, sind es vielleicht Virusreste, dass also das Immunsystem nicht gut genug gewesen ist? Dafür sprachen so Studien, die gesagt haben, wenn ich das zum Beispiel mit einer Impfung nochmal geboostert habe, dann hat es bei einigen geholfen. Aber das war dann auch nicht überzeugend genug, weil es eben viele gab, denen es nicht geholfen hat. Und da sind wir wieder bei diesen Clustern. Mhm. Ja. Dann andere Ansätze, die zum Beispiel eher die Gerinnung im Vordergrund sehen. Auch da muss man ganz klar sagen, wenn man das von ganz weit oben betrachtet, das, was eben in den USA passiert. Also ich lese massiv viele Patientendaten aus und schaue, was passiert nach einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion ein Jahr danach. Was für Erkrankungen kriegen die? Da ist das ganze Thema kardiovaskuläre Erkrankung oder Gerinnungsstörung ein ganz großes Thema. Mhm. Thrombosen, Verstopfung von Gefäßen. Also insofern ist auch die Idee, dass dieses Gerinnungssystem aktiviert wird, irgendwie eine Rolle spielt, auch mit guten Daten unterlegt. Mhm.
Jetzt merkt man schon, es fehlt an Daten überall, vor allen Dingen dann, wenn es konkret werden soll, was kann man therapeutisch tun, aber schon ja bei der Diagnostik. Wenn man sich vorstellt, da kommt ein Patient, eine Patientin mit Beschwerden zu Ihnen und Sie haben erstmal ein riesiges Krankheitsbild, das Sie langsam verengen müssen. Welche Möglichkeiten der Diagnostik hat man mittlerweile? Also um überhaupt festzustellen, ja, das ist Long-Covid beziehungsweise MECFS und keine andere schwere Erkrankung.
Also das ist unser Anspruch sozusagen, erstmal Erkrankungen, die wir leichter ausschließen können, auszuschließen. Mhm. Da gehört dann zum Beispiel eine Herzinsuffizienz dazu. Mhm. Ja, da habe ich klinisch die Möglichkeit, dann kann ich eine Echokardiografie machen oder ich kann Blutwerte abnehmen und gerade in der Kombination von all diesen Sachen kann ich dann ziemlich sicher sagen, das Herz ist nicht dafür verantwortlich, zumindest nicht mit diesen makroskopischen Dingen, ne, was jetzt in subzellulär abläuft, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, aber mit den Funktionsparametern, die wir haben, ist das Herz nicht verantwortlich dafür, dass du nicht leistungsfähig bist. Ähnlich geht das Ganze mit Lunge. Wir können onkologische Sachen ausschließen, auch zum Beispiel eine Leukämie kann zu einem Symptombild führen oder das da ganz ähnlich ist und gehört natürlich ausgeschlossen, weil es behandelbar ist und weil jede Zeitverzögerung das Risiko von schweren Schäden mit sich bringen würde. Mhm. Und das ist schon ein Anspruch, den wir primär haben.
Das heißt, es ist nach wie vor eine Ausschlussdiagnose?
Ganz ehrlich, es wird so bleiben. Mhm. Ich würde mich nahezu festlegen, dass ich nicht erwarte, dass in den nächsten 10 oder 15 Jahren irgendein Wert auftaucht, den wir als Beweisen für Long-Covid hernehmen können. Mhm. Das halte ich für völlig unrealistisch. Wir haben jetzt so viel gesucht, schon in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Allein wenn ich überlege, was wir bei unseren Kindern alles untersucht haben, diesen beweisenden Diagnosemarker, den wird es nicht geben. Mhm. Daran glaube ich nicht mehr. Und deswegen sind wir eher in einer Symptomsammlung, wo wir quasi auf einer Checkliste Sachen ausschließen, die ähnliche Symptome machen können und sagen, also wenn das und das zusammenkommt, dann ist einfach die Diagnose Long-Covid oder ME-CFS, wenn man das fortschreiben möchte in die etwas schwere Erkrankung, wahrscheinlich.
Das heißt natürlich einerseits extrem belastende Situation für die Betroffenen, weil sie eine langwierige Diagnostik durchlaufen müssen im Zweifel. Ich frage mal ein bisschen hemdsärmlich. Andererseits, kommt es denn öfter mal vor, dass sie dann in dieser Ausschlussdiagnostikphase feststellen, nein, wir haben hier eine Herzinsuffizienz, und das ist dann ja fast eine gute Nachricht, weil dann wissen sie, was sie zu tun haben.
Ja, also ich betrachte andere Diagnosen tatsächlich, naja, gute Nachricht ist mit Anführungszeichen.
Fast, sagte
ja,
ich auch, genau.
Wenn es etwas Behandelbares ist, dann ist das für uns Ärzte natürlich schön, weil man dann in der Regel einen Kurs vorgeben kann. Also das und das wird passieren, das können wir machen, das wird Ihr Kind erwarten. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt bei Long-Covid oder im ECFS eigentlich nicht können. Das kommt schon auch regelmäßig vor. Ich würde sagen, in Jena bei dem ersten Kollektiv, das noch ein bisschen unselektionierter gewesen ist, waren das 15-20% der Patienten, wo wir zum Beispiel ein Lymphom gefunden haben, eine Autoimmunhepatitis und auch Erkrankungen, die wir eher dem psychiatrischen Formenkreis zugewiesen haben. Mhm. Und das, denke ich, kommt immer noch vor. Bei uns hier in Neuburg etwas seltener. Ja, also ich habe das Gefühl, die Vorselektionierung ist anders. Die Kinderärzte, die das ja in der Hand haben, kennen das ein bisschen besser, selektionieren schon ganz gut. Und in der Regel sehen wir oft auch Kinder, die schon viel Vordiagnostik hatten. Und davon hat sich das jetzt ein bisschen verändert.
Also wie sicher kann man sich damit so einer Ausschlussdiagnostik fühlen, weil man ja auch Fehldiagnosen ausschließen möchte? Wenn wir jetzt im Kopf haben, dass die extrem belasteten Kinder diese Belastungsintoleranz haben und so Crashes bekommen können, wenn man ihnen sozusagen was Falsches anrät, kommt sowas noch häufiger vor, einfach weil es nicht anders machbar ist? Also dass man jemandem aktivierende Therapien zum Beispiel eigentlich verordnet, weil man von was ganz anderem ausgeht. Sie haben jetzt auch psychiatrische Erkrankungen schon angesprochen. Und dann stellt man plötzlich fest, oh nein, es war tatsächlich doch ME-CFS. Wir konnten es aber nicht besser wissen anhand der diagnostischen Möglichkeiten, die wir haben.
Ich kann ja mal das Setting schildern, in dem wir im Moment Patienten sehen. Mhm. Wir versuchen, die ambulant zu sehen, im Prinzip über eine SPZ-Struktur.
SPZ, also im sozialpädiatrischen Zentrum bei Ihnen in der Klinik, interdisziplinär.
Ja, in welcher wir einen Arzt-Slot haben, der ungefähr 1,5 Stunden ist, einen Psychologen-Slot, 1,5 Stunden und nochmal etwa 2 Stunden, die dann für diagnostische Tests, Blutentnahmen, Ausfüllen von Fragebögen und so weiter draufgehen. Mhm. Und innerhalb dieser Zeit mit den Ergebnissen, die dann rauskommen aus den Blutbefunden, aus den Untersuchungen, aus den apparativen Untersuchungen, aus den Fragebögen, sollen wir eine Entscheidung treffen. Mhm. Das ist schwierig. Ich habe noch nie eine Diagnose mit 100% gestellt. Ich habe manchmal, wenn ich mir sicher war, es ist etwas anderes, also zum Beispiel, als wir das Lymphom gefunden haben, habe ich gesagt, okay, es ist mal ganz sicher nicht Long-Covid. Mhm. Wir haben hier ein Lymphom. Und das sind die einzigsten Situationen, an die ich mich erinnere, wo ich sagen würde, hier bin ich mir ganz sicher gewesen. Mhm. Ansonsten bleibt eine Unschärfe, mit der wir leben müssen. Wir sehen die in einem kurzen Zeitpunkt. Wir versuchen, das einzuordnen mit der Erfahrung, die wir als Team hier haben. Auch es kann gut sein, weil es eben doch sehr erfahrungsgetriggert ist und eben ein Abhaken von Symptomen und am Ende ein Gefühl, in welche Richtung entwickelt sich das, dass das einem anderen Zentrum anders gestellt würde, die Diagnose. Das ist im Bereich des Möglichen. Mhm. Es ist keine scharfe, einfache Diagnose.
Es gibt eine Studie von Kolleginnen aus Düsseldorf mit Daten, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit der letztendlich gestellten Diagnose schweres ME/CFS oft schon Monate vorher verschiedene Diagnosen hatten, die gar nicht unerheblich sind, also aufgrund von Krankenkassendaten, Schmerzdiagnosen, einzelne Fatigue, Atemwegsbeschwerden, auch kognitive Probleme oder eben auch psychiatrische Diagnosen. Kann man daraus schließen, dass sich so eine schwere Erkrankung auch langsam aufbaut oder ist das schlicht der Weg durch die Institutionen, also der lange Leidensweg dieser schwierigen Diagnostik, wenn man nicht gleich in einem Zentrum landet?
Beides ist richtig. Mhm. Also erstens, es ist nie komplett mit einem Schnippen da. Das habe ich so noch nicht erlebt bei Patienten. Sondern es ist eigentlich eine Spirale, die sich oft verschlechtert, bis sie eben zu diesen desaströsen Zuständen führt. Mhm. Und das ist nie mit einem Schnippen so gewesen. Also insofern kann es durchaus sein, dass das sukzessive, langsam immer mehr Symptome dazu kamen, bis man dann, und auch hier wieder, ne, auch ME/CFS ist eben, man muss mehrere Kriterien erfüllt haben, bevor diese Diagnose zu stellen ist. Unter anderem auch eine gewisse Zeit, die Symptome haben und einen gewissen Schweregrad der einzelnen Symptome, bevor ich die überhaupt stellen darf. Mhm. Und der zweite Punkt ist natürlich genauso richtig. Wenn Sie mit einer bestimmten Symptomkonstellation zu einem Spezialisten gehen, also bei Erwachsenen ist das, glaube ich, noch einfacher, wenn Sie mit Luftnot zu einem Kardiologen gehen, dann beschäftigt er sich mit dem Thema Herzinsuffizienz. Gehen Sie mit dem Luftnot zu einem Pulmologen, dann beschäftigt er sich mit dem Thema, wie gut funktioniert die Lunge.
Klar.
Also jeder hat so sein Set, seine Werkzeuge, seine Differentialdiagnosen. Und insofern triggert man mit seinem Anlaufpunkt schon auch ein bisschen erstmal die primäre Diagnose. Weil was man ja oft, also man glaubt dem Patienten, man sieht die leiden, man nimmt den Schweregrad wahr und ist dann bestrebt zu sagen, aus meinem Set, das ich zur Verfügung habe, passt da irgendwas auf diesen Symptomkomplex? Und wenn ja, was kann ich tun, um dort einzugreifen, um das zu verbessern? Mhm. Kann ich zum Beispiel bei Luftnot Salbutamol geben, um eine Enge in den Bronchien, die ich jetzt nicht ganz klar gesehen habe, aber die ja vielleicht sein könnte, zu beseitigen? Mhm. Ja. Und deswegen ist das eigentlich relativ typisch für unser System auch, dass manchmal mehrere Dinge durchlaufen werden, bevor irgendwann jemand das ganze Bild vielleicht auch mal zusammenfügt und sagt, nee, das ist ja auch möglich. Ja, und jetzt gucken wir uns mal diesen Fragebogen noch an, ob das nicht positiv sein könnte.
Jetzt haben wir schon ein bisschen Risikofaktoren vorhin angesprochen. Sie haben gesagt, es sind mehr Mädchen als Jungen betroffen. Das ist ja auch bei den Erwachsenen von der Geschlechtsverteilung so ein bisschen so. Es sind eher Jugendliche als Grundschulkinder, die betroffen sind, viel mehr. Aus der Literatur weiß man auch, es gab gerade erst eine Studie aus München dazu mit 120 Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass nicht jede SARS-CoV-2-Infektion zu Long-Covid führt, aber viele Symptome, besonders in der akuten Phase und besonders konkrete Symptome wie kognitive und Kreislaufprobleme, können ein Warnsignal sein für ein höheres Risiko, eine Folgeerkrankung daraus zu entwickeln. Kommen umgekehrt auch noch Fälle vor, dass aus leicht verlaufenden Infektionen Long-Covid oder ME/CFS entsteht?
Ja, das ist sogar das Häufigste. Wir haben ja ganz wenig Kinder, die wirklich schwer betroffen sind. Ne? Wenn man was sagen möchte, das ist ja was man von den Erwachsenen wirklich auch sehr gut weiß. Je schwerer die krank waren, umso höher ist das Risiko, dass die Symptome haben. Mhm. Und auch bei den Kindern kann man sehr fest davon ausgehen, dass das so ist. Aber glücklicherweise verläuft die akute Infektion bei den meisten Kindern mild. Mhm. Ja. Und trotzdem können die später Long-Covid kriegen, sodass die Mehrzahl unserer Patienten schon immer noch diejenigen sind mit wenig Symptomen, ja, weil es einfach so wenig mit schweren Symptomen gibt. Mhm. Also der prozentuale Anteil an derer, die am Anfang viel Symptome hatten, hohes Fieber, schwer krank waren, die entwickeln prozentual zwar höher Long-Covid, aber die sind einfach als Gruppe viel, viel, viel weniger, Faktor 100 oder 1000 weniger.
Klar.
Als die einfach so die Infektion abbekommen und vielleicht mal einen Schnupfen haben und das war's.
Okay.
Wobei man da einschränkend sagen muss, wir sehen ja nur ein bestimmtes Cluster. Also wir sehen ja nur die etwas schwereren Betroffenen im PetNet. Und wir sehen vor allen Dingen auch Menschen, die eine gewisse Anstrengung und Energie aufbringen müssen, um überhaupt zu uns zu kommen. Mhm. Zum Beispiel 200 Kilometer fahren.
Ich würde gerne noch einmal auf Therapiemöglichkeiten gucken. Auch das hatten wir schon so ein bisschen am Wickel. Sie haben gesagt, wie symptomorientiert man da teilweise arbeiten muss. Wir haben diese Immunapherese schon angesprochen, bei der man jetzt wieder nicht so genau weiß, ob das überhaupt was bringen kann. Wo also auch immer noch viel in der Forschung passieren muss. Bei Erwachsenen spielen sogenannte Off-Label-Therapien ja eine große Rolle. Also Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind, aber im Rahmen von Heilversuchen auch manchmal bei manchen Patienten bei ME/CFS und Long-Covid erfolgreich sind. Ist das bei Kindern ähnlich oder ist man da sehr viel vorsichtiger?
Naja, bei Kindern ist einfach alles Off-Label. Ne? Mhm. Also alles, was bei den Erwachsenen drin steht als In-Label, mhm. es gab eine In-Label und eine Off-Label-Liste, ist eigentlich von vornherein für Pädiater wieder Off-Label. Mhm. Das heißt, die Firmen haben keine Anstrengungen unternommen für bestimmte Krankheitsbilder, das für Kinder auch zuzulassen. Das ist ganz oft unser Problem.
Also Daten vorzulegen dazu.
Genau. Das heißt ja nicht, dass es jetzt für Kinder schädlich ist. Ne? Off-Label mhm. heißt nicht zwangsläufig, es funktioniert nicht. Wir geben seit Jahrzehnten Medikamente, von denen wir ganz genau wissen, dass die gut sind für Kinder, dass sie gut wirken in allen möglichen Subdisziplinen der Pädiatrie, die aber seit Jahrzehnten Off-Label sind, weil es sich für die Firmen nicht lohnt, eine Zulassungsstudie zu machen. Weil das ist die Voraussetzung dafür, dass es irgendwann mal In-Label sein könnte. Mhm. Ja. Da sprechen wir wirklich von ganz banalen Medikamenten.
Wie zum Beispiel?
Beta-Blocker zum Beispiel. Mhm. Na, also ich darf Beta-Blocker bei einem Neugeborenen nehmen für Hämangiome. Und das war's. Ich darf es nicht nehmen für die Herzinsuffizienz. Ich darf es nicht nehmen für Blutdruckbehandlung. Da darf ich es erst am gewissen Alter nehmen. Ja, und trotzdem müssen wir den Kindern irgendwie helfen. Na, es wäre ja unterlassene Hilfeleistung zu wissen, ich habe etwas, was wirken kann und gebe es nicht. Und insofern ist dieses Off-Label-Thema für uns Pädiater etwas vertrauter. Wir würden viel lieber auch In-Label arbeiten, aber wir schrecken es manchmal etwas weniger vielleicht sogar als die Erwachsenen. Mhm. Und trotzdem nehmen wir jetzt nicht alles, was bei Erwachsenen probiert wird und setzen es automatisch auch in der Pädiatrie ein.
Mhm. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das kennt man. Wie ist es denn aber mit der Kostenübernahme? Der gemeinsame Bundesausschuss, also das oberste Entscheidungsgremium im Gesundheitswesen, hat für Erwachsene 4 Off-Label-Medikamente zur Kostenübernahme kürzlich freigegeben. Also da muss man dann keinen langen Antrag stellen. Wie ist das bei Kindern mit der Kostenübernahme für so Off-Label-Medikamente?
Wir haben, also zumindest ich habe das Glück gehabt bisher, dass die Sachen, die ich rezeptiert habe, überwiegend auch anerkannt worden von den Krankenkassen. Mhm. Dass es also ein gewisses Verständnis für die Problematik in der Pädiatrie gibt, was Off- und On-Label bzw. In-Label angeht. Einige Sachen sind, wenn wir über Vitaminpräparate und ähnliches sprechen, sind die von vornherein teilweise auch selbst zu kaufen, aber sind dann immer noch günstiger als maschinelle Therapiealternativen, die auch in Erwägung gezogen werden.
Mhm. Wie sieht es grundsätzlich aus mit Studien an Kindern, für Kinder?
Kinderstudien, schwierig zu machen. Zu Recht gibt es Hürden, was das angeht. Aber diese Hürden, die uns quasi zum Schutz ja eigentlich der Patientinnen und Patienten auferlegt werden, verhindern eben auch, dass man Sachen überprüfen können, im positiven wie im negativen Sinn. Na, bei einigen Sachen wäre ich auch zufrieden, wenn wir mal feststellen würden, dass das einfach nichts bringt und dass ich den Patienten sagen kann, wir haben hier eine ganz große Studie aus Deutschland für Kinder und die sagt, dieses Medikament, was Sie jetzt nehmen, bringt nichts, setzen Sie es bitte ab. Mhm. Ja, auch das wäre ja ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden wären. Aber wie gesagt, es ist schwierig, Therapiestudien bei Kindern. Und insofern ist auch die Studienlage schwierig.
Profitieren die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch von der 500 Millionen Euro, die das Forschungsministerium bereitgestellt hat im Rahmen der sogenannten nationalen Dekade postinfektiöser Erkrankungen? Sind da explizit auch Kinder und Jugendliche irgendwo erwähnt?
Also das will ich ganz stark hoffen, dass daran gedacht wird, dass 20% der Bevölkerung in Deutschland unter 18 Jahre ist und dass es nötig ist, die vernünftig zu beforschen. Mhm. Die ersten Calls sind jetzt, glaube ich, noch nicht raus. Die werden gerade erarbeitet. Also ich glaube, wir Pädiater würden massiv Sturm laufen, wenn dort nicht spezifische Kinderprojekte ausgeschrieben werden. Oder sagen wir es anders, man kann ja sagen, findet Therapien als so grobe Ausschreibung und dann müssten halt pädiatrische Ansätze irgendwie mit berücksichtigt werden.
Herr Filser, ich würde zum Schluss gern noch ein etwas schwieriges Thema ansprechen. Schwierig deshalb, weil da in der Kommunikation immer wieder Missverständnisse in ganz verschiedene Richtungen entstehen, weil es da auch Triggerpunkte für betroffene Familien gibt. Selbsthilfegruppen wehren sich immer wieder gegen eine, wie Sie es nennen, Psychologisierung von Long-Covid und ME/CFS. Also immer dann, wenn psychiatrische Komponenten in die Diskussion kommen, wird es schwierig, weil ganz grob vereinfacht gesagt, Betroffene befürchten, dass damit gewissermaßen suggeriert wird, dass er alles nur eingebildet und mit ein bisschen Psychotherapie und Sport gehe das schon weg. Jetzt muss man einerseits sagen, ich finde es schwer vorstellbar, dass so eine schwere Erkrankung ohne Beteiligung der Psyche vonstatten geht. Und mal ganz grundsätzlich, völlig abgesehen von Long-Covid und ME/CFS, ist so medizinisch betrachtet, ist ein bisschen schmerzhaft, die Assoziation zu machen, psychiatrische Ansätze und selbst Psychosomatik meinen eigentlich ja gar nicht, messbare körperliche Beschwerden seien nicht da. Im Gegenteil, das sind ganz grundsätzlich auch schwere Erkrankungen. Aber trotzdem, gerade im Kontakt mit spezialisierten Ärzten haben Patientenorganisationen ja jahrelang dafür gekämpft, dass die Erkrankung als somatische, als körperliche Erkrankung überhaupt anerkannt wird. Können Sie diese Angst nachvollziehen, dass wenn man zu stark auf psychische Komponenten setzt, wichtige somatische Behandlungsoptionen ausgeblendet werden oder den Betroffenen vorenthalten?
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, wie Sie das auch schon sehr gut eigentlich zusammengefasst haben, dieser Versuch der strikten Trennung zwischen somatisch und nicht somatisch wahnsinnig problematisch. Ich teile den Ansatz nicht so. Ich sehe unseren Körper als ganzheitliches System mit Erkrankungen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und ich glaube, langfristig schafft man es nur, eine Besserung zu erreichen, wenn man alle diese Systeme versucht anzupacken. Und wenn man alles, was mit dem Thema Psyche zu tun hat, zu stark abwehrt, dann ist das nicht förderlich für den Heilungsverlauf. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist ja genau das, was die Patientenorganisationen völlig zu Recht kritisieren, ist jahrzehntelang überhaupt nichts passiert in Richtung Forschung. Mhm. Sondern man ist der Meinung gewesen, das kann man dem zuordnen. Und er hat dort versucht, ein rigides Behandlungssystem drüber zu stülpen. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann war die Erklärung nicht, wir haben es nicht gut genug verstanden, wir müssen besser hingucken oder wir müssen was anderes ausprobieren, sondern hieß es, die Patienten wollen ja bloß nicht. Mhm. Und das ist natürlich das, was ich als wirklich problematisch empfinde. Mhm. Also wir sind in der Verpflichtung, weiter zu suchen. Wie gesagt, ich glaube nicht so richtig an den Biomarker, dass wir den finden werden, aber alle Studien, die Kollektive, ob jetzt ME, CFS oder Long-Covid mit normalen Patienten, die diese Symptome nicht hatten, verglichen haben, finden ja Effekte in verschiedensten Systemen, in der Immunologie, in der Hämatologie, bei den Reaktionen von Gefäßen. Also wir sehen doch, dass sich die Kollektive irgendwie unterscheiden, dass das was macht mit dem Körper. Mhm. Und zu versuchen, dort dann auch einzugreifen und Mechanismen zu finden, die man vielleicht irgendwie angehen kann. Das ist unsere Verpflichtung. Und das ist vielleicht das, wo wir uns hin, also wenn man so sagt, also bitte betrachte es eher als somatische Erkrankung. Die Bereitschaft, nach solchen Markern zu suchen, ist halt viel höher, wenn man sagt, es ist eine somatische Erkrankung.
Klar. Ja,
wobei auch bei den psychiatrischen Erkrankungen wir mittlerweile ja wissen, dass wir ganz viel auch messen können an Hormonen, die verändert sind. Also es ist ja nicht so, dass man dort nicht auch Effekte messen kann.
Ja.
Und das ist der Grund, weshalb ich diese Trennung nicht so mag.
Ja. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass jeder Fall anders ist, also man gar nichts so Verallgemeinerbares dazu vielleicht sagen kann. Trotzdem, lassen Sie uns mal ein konkretes Beispiel nehmen. Ist das denn eigentlich möglich oder kommt das vor, dass man zum Beispiel auch eine Doppeldiagnose stellt? Also dass man einer Patientin zum Beispiel eine schwere Depression diagnostizieren muss, zusätzlich aber auch sagt, trotzdem würde ich, wenn ich jetzt auf die körperlichen Dimensionen gucke und eine Ausschlussdiagnostik mache, trotzdem noch die Diagnose ME/CFS gleichzeitig stellen?
Also ich denke, man muss sich vielleicht ein bisschen dann den zeitlichen Verlauf anschauen. Mhm. Was war wann und was ist wie gekommen? Stellen Sie sich jemanden vor, der seit einem Jahr zu Hause im abgedunkelten Raum liegt, sich isoliert, weil jegliche Stimulation Kopfschmerzen verursacht. Also wie soll der nicht depressiv werden?
Mhm, genau.
Ja. Und insofern ist es natürlich durchaus möglich, diese Diagnosen parallel stehen zu lassen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was gehört zu den Diagnosekriterien Depression, ist es durchaus möglich, dass die Depression überhaupt erst dazu geführt hat, dass derjenige sich so zurückgezogen hat. Das lässt sich vielleicht nicht immer hundertprozentig auflösen. Mhm. Ja. Aber warum nicht beides ins Kalkül ziehen und zu versuchen, an den Symptomen, das man jetzt primär hat, zu arbeiten? Mhm. Ja, und wenn ich einen Patienten sehe, der ganz klar depressive Züge hat, das sind ja eben so Scores und Fragebögen, mit denen man da arbeiten kann. Und wenn ich sagen kann, also unabhängig mal von allen anderen, kann ich hier die Diagnose einer Depression anhand dieser Bögen stellen, warum soll ich da nicht versuchen, diese zu behandeln und zu gucken, ob es funktioniert? Mhm. Ich habe ja relativ wenig Möglichkeiten, in dieses System einzugreifen. Ja, also dann bitte die nutzen, die ich habe.
Ist aber zum Beispiel mit Psychotherapie bei den ganz schweren Fällen wahrscheinlich fast gar nicht möglich, oder? Weil das ja auch wieder eine Belastung ist, die zum Crash führen kann.
Ja, das ist richtig. Man muss gucken, was kommt in Frage. Und das muss man sorgfältig abwägen. Das ist die Schwierigkeit. Und teilweise ist eben der Behandlungsansatz diametral. Also wenn wir jetzt die Depression nehmen, die eher von der Aktivierung profitieren würde gegenüber dem Pacing, das wir für unsere Patienten mit ME/CFS haben wollen.
Eine kurze Begriffsklärung. Pacing, also ein ganz sorgfältiges Energiemanagement ist damit gemeint mit den PatientInnen, bei dem man Überlastung vermeidet, indem man immer unterhalb der eigenen Belastungsgrenze bleibt.
Ja, aber ich glaube, es ist mittlerweile möglich, Therapeuten zu finden, auch wenn sie selten sind, die diesen Spagat schaffen, die Leistungsgrenzen des Patienten akzeptieren können. Und ich kann natürlich auch versuchen, ob ich nicht mit Medikamenten was erreiche. Mhm. Und damit erstmal eine gewisse Stabilisierung schaffe, die es dann ermöglichen, an anderen Dingen zu arbeiten.
Mhm. Auch da sind ja bei den 4 Medikamenten, die ich vorhin erwähnt hatte, die der GBA zur Verordnung freigegeben hat bei den Erwachsenen, sind da auch 2 Antidepressiva tatsächlich auf der Liste, bei denen eine Expertenkommission gesagt hat, die können auch biochemisch bei, unabhängig jetzt von einer Depression, bei Long-Covid bzw. ME/CFS helfen. Je nach Fall.
Viele Antidepressiva, die zum Beispiel auch die Schlafinduktion bewirken. Und Schlaf ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich nicht vernünftig schlafen kann, kann ich mich auch nicht erholen. Dann habe ich die Möglichkeiten nicht. Oder Medikamente, die Schmerzen positiv beeinflussen und auch schon seit Jahren in der Schmerzbehandlung etabliert sind. Und das meine ich so mit diesen verschiedenen Synergien und Symptomen, die ich schon versuchen kann zu beeinflussen. Ja, aber auch hier, wir müssen ganz klar sagen, wir bewegen uns hier in einem Theorierahmen. Also wir glauben immer, okay, dieses Medikament wirkt ja auch noch immunmodulatorisch, könnte es ja positiv das beeinflussen. Es gibt eben diese großen Studien, wo gezeigt wurde, doppelt blind, die Hälfte kriegt es, die andere Hälfte Placebo. Und denen hat es signifikant geholfen, die sind rar, also nicht existent.
Da sprechen Sie noch einen letzten Punkt an, den ich gerne ansprechen würde. Sie stehen ja im Kontakt mit diesen ganzen Selbsthilfegruppen. Die sind natürlich auch ganz wichtig, weil die ja wichtiges Feedback geben können. Andererseits ist das so ein Spannungsfeld, wenn individuelle Heilversuche bei manchen helfen und Fallberichte und Sie gucken auf die Evidenz. Ist das so ein Konfliktpunkt immer wieder mit Familien, dass die sagen, ich kenne aber 2 Leute, denen hat das geholfen und die haben ein ganz ähnliches Krankheitsbild wie ich. Und Sie dann sagen, ja, aber wir haben keine Evidenz dafür. Wir haben keine Daten, dass das vielen hilft oder sogar im Gegenteil, wir wissen schon, dass es quasi ein bisschen zufällig ist.
Ja, ist ein großes Problem. Also ich halte die betroffenen Organisationen für wahnsinnig wichtig, auch weil sie den politischen Druck aufrechterhalten, der nötig ist, damit überhaupt weiter gearbeitet werden kann an dem Thema. Das muss man mal ganz klar sagen. Ohne politische Unterstützung werden wir nicht handlungsfähig sein. Mhm. Und da leisten die unfassbare Arbeit. Wenn man das als Nachteil betrachten möchte, dieses Austauschs, kommen natürlich immer wieder Patienten zu mir, die sagen, also da habe ich im Forum aber einen gelesen, der hat das genommen und 3 Wochen später war alles gut. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt am Anfang, dass das eine unfassbar individuelle Erkrankung ist. Wir schaffen es ja in groß angelegten Studien mit wirklich, ich weiß nicht, ich habe hunderte verschiedene Parameter untersucht und ich habe es nicht geschafft, wirklich handfeste Gruppen zu bilden, wo ich jetzt sagen kann, 30 so, 30 so, 40 so. Und dass ich mir zutrauen würde, die jetzt so einzuteilen, dass wir danach Therapiestudien konzipieren könnten. Mhm. Und da soll ich jetzt bei einem Einzelnen entscheiden anhand von Basis im Labor, selbst wenn ich das noch ein bisschen ausweite, dir hilft jetzt das Medikament. Es ist nicht möglich. Also ich kann nach den Symptomen mit agieren, ich kann nach meiner Erfahrung agieren, aber ich sage nicht, nur weil jemand kennt, dem die Immunapherese geholfen hat oder die Help-Apherese oder was auch immer, es an Therapien gibt. Da sind ja auch teilweise gefährliche Sachen unterwegs mit irgendwelchen Infusionstherapien bei Heilpraktikern. Dazu kann ich nicht Ja sagen. Mhm. Das ist meine Pflicht als Arzt zu versuchen, anhand des Wissensstands der Wissenschaft Ratschläge zu geben. Mhm. Ja, vielleicht kommen die in 20 Jahren und sagen, Mensch, ihr Idioten, das lag doch schon auf dem Tisch und die Heilpraktiker haben es gemacht und ihr nicht, weil ihr so dumm wart. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber
wenn die Daten das zeigen, würde man sich ja gern Idioten nennen lassen wahrscheinlich dann.
Genau, wenn richtig, wirklich. Wenn jetzt irgendwas rauskommt, das ich als Medikament benutzen kann und das ist einfach oder gar der Biomarker, dann kann man mir das gerne von jedem Patient einmal als Kassette vorspielen, was ich heute gesagt habe, dass es keinen Biomarker geben wird in nächster Zeit. Und ich sage, ja, ich bin ein Hirni. Es tut mir leid, ich war dumm. Sehr gerne.
Dann treffen wir uns nochmal, Herr Filser, und feiern das ab, wenn das so käme. Das wäre ja im Interesse aller. Da sagt man dann gerne wahrscheinlich diesen Satz.
Ja, unbedingt.
Zum Ausblick, was macht Ihnen denn Hoffnung? Also wir sehen ja aus den Daten, dass es viele Fälle gibt, die sich nach einem Jahr, auch wenn das auch das eine ganz lange Zeit ist, erledigt haben. Aber Sie sehen ja eben auch diese Fälle, die wo 3-4 Jahre alles ganz schlimm ist und die gar nicht wissen, ob sie da jemals wieder rausfinden. Gibt es irgendwas in Ihrem großen Blick auf dieses Krankheitsbild, das Ihnen Hoffnung macht, vielleicht auch aus Forschungsansätzen trotz allem?
Also was mir Hoffnung macht, ist, dass Geld reingesteckt wird, dass die Politik das auf den Schirm hat, dass sich Journalisten für das Thema interessieren. Das ist das, was mir Hoffnung macht, weil solange das der Fall ist, wird die Entwicklung weitergehen und wir werden irgendwann besser sortieren können und Symptome besser behandeln können. Wir werden es besser verstehen und dieses bessere Verständnis wird immer auch dazu führen, dass sich die Behandlung verbessert, zumindest in einem Land wie Deutschland. Mhm. Und für die Patienten, auch wenn das schon 3 oder 4 Jahre geht und man das Gefühl hat, man kommt da nicht raus. Auch ME/CFS ist eine Erkrankung, die eine spontane Heilung ermöglicht. Also es gibt Patienten, die auch nach so langer Zeit wieder gesund werden.
Haben Sie so auch erlebt bei Ihren Patienten schon?
Habe ich so erlebt und gibt es auch ganz gute Berichte, auch hier wieder. Ne? Mein persönlicher Erlebnishorizont ist ja auch beschränkt. Mhm. Ja, deswegen bemühe ich mich auch da am liebsten über Zitate aus der Literatur, die schon zeigen, dass es eben auch bei ME/CFS, auch wenn vielleicht die durchschnittliche Krankheitsdauer nicht ein paar Monate, sondern ein paar Jahre ist, Patienten wieder völlig gesund werden können.
Mhm. Haben Sie so einen Moment in Erinnerung, wo Sie sagen, Ihr Erlebnishorizont ist begrenzt, aber jetzt ja nicht so begrenzt, Sie sehen ja viele Fälle, wo Sie wirklich irgendwann einer Familie in die Augen gucken konnten und sich gemeinsam freuen, dass es am Ende irgendwie dann doch einen Weg gefunden hat?
Ich habe mehrere Patienten wirklich, die ich aussortiert habe und gesagt habe, sie kommen bitte nicht wieder. Ich habe einige Patienten, die wir stationär hatten, die in einem desolaten Zustand kamen und zumindest stabilisiert gingen, ist dann zu Hause manchmal auch wieder schlechter geworden, aber nicht mehr so schlecht, wie sie gekommen sind. Es gibt schon auch Erfolgsstories, wobei ich halt immer nicht weiß, ich befürchte, ein ganz großer Teil ist Zeit gewesen und ich weiß nicht, wie viel wirklich Interventionen von mir dann da gewesen sind. Da bin ich mir unsicher.
Für den Patienten ist es am Ende Hauptsache, es ist irgendwann gut geworden.
Genau, dann, es ist mir auch wirklich auch wieder so ein Punkt, der mir völlig egal ist. Das Ergebnis zählt, wenn man das erreicht hat. Das macht mich glücklich.
Mhm. Herr Filser, ganz vielen Dank. Dann drücken wir weiter die Daumen, dass das viele Geld, was jetzt in die Forschung gesteckt wird, dass das zu irgendwelchen Ansätzen führt. Ich möchte eigentlich sehr gerne mich mit Ihnen verabreden in irgendwie absehbarer Zeit, um Ihnen zu sagen, Sie haben Unrecht gehabt mit dem Biomarker.
Ja, sehr gerne, Freundin.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, an unsere Producerin Karin Huxdorf und an Melanie Stinn für die Redaktion. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann tut das gern unter synapsen@ndr.de. Und ihr kennt das schon, die Quellen zu den Studien, die wir heute hier besprochen haben, verlinken wir euch in den Shownotes bzw. im Netz unter ndr.de/synapsen. In 2 Wochen kommt eine neue Folge, dann in gewohnter Form. Mein Name ist Corinna Hennig und bevor wir für heute hier schließen, will ich euch einen Hörtipp mitgeben. Auch der ist aus dem Gesundheitsbereich, aber ein anderes Thema. Im Podcast Raus aus der Depression sprechen Betroffene über ihre Krankheit, die in ganz verschiedenen Zusammenhängen leben und arbeiten. Zum Beispiel der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Er musste sich wegen einer Depression eine Auszeit von 7 Monaten nehmen und 2 Monate in einer Klinik behandeln lassen. Wie der Bischof es geschafft hat, wieder in den Beruf zu finden und welche Hilfe Betroffene und Angehörige bekommen, darum geht es im ARD-Gesund-Podcast Raus aus der Depression. Die Aufzeichnung der Folge auf dem Deutschen Katholikentag in Würzburg gibt es in der ARD-Sounds-App und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.